D-Radio Wissen 100.
As you can see behind me, the second and last tower of the World Trade Tower has just collapsed. It is about 10:30 Eastern Time.
Sonntag ist es 15 Jahre her. Das World Trade Center war auf einmal weg. In einer Wolke aus Schutt, Rauch und Staub brach es zusammen. Um 8.46 Uhr Ortszeit flog Flug American Airlines 11 in den Nordturm des World Trade Centers. Um 9.03 Uhr traf eine zweite Maschine den Südturm. Und nicht ganz eine Stunde später, eine Minute vor 10, brach der Südturm zusammen. Und die Welt war live dabei. Und dann folgte um 10.28 Uhr auch noch der Nordturm. 3.000 Menschen kamen bei diesem Anschlag ums Leben, in den Trümmern drumherum und in den Flugzeugen. Nicht zu vergessen der gleichzeitige Anschlag auf das Pentagon in Washington. Die Folgen dieses Terroraktes, die spüren wir noch immer. 9-11, der Tag, der alles ändert, heißt die Sendung heute bei mir im Studio Wolfgang Schiller. 15 Jahre sind das schon, 15 Jahre, in denen sehr viel passiert ist und sich wirklich die Welt verändert hat, das kann man so sagen. Ne? Also die strengeren Kontrollen an den Flughäfen, die spüren wir zum Beispiel. Hast du das erlebt? Du warst ja in Amerika neulich noch.
Genau, wir haben ja hier schon strengere Kontrollen. Ja. Wir dürfen keine Flüssigkeiten mehr mitnehmen ins Flugzeug. Dort bei der Einreise riesige Schlangen jeweils, genaueste Abfertigung. Man wird mit Kameras gefilmt, die Fingerabdrücke werden teilweise gescannt. Man wird teilweise intensiv befragt, habe ich auch erlebt. Und man hat so eine gewisse Angst vor der Einreise in die USA inzwischen. Das hat man vorher, glaube ich, nicht gehabt.
Nicht so ganz greifbar, hier bei uns aber tatsächlich so, wenn wir kommunizieren, dann wissen wir mittlerweile seit ein paar Jahren, seitdem eben diese Geheimdienstaktivitäten bekannt geworden sind durch Snowden und Co., die Befugnisse der Geheimdienste sind erweitert worden.
Ja, und es hat sich eine riesige Sicherheitsindustrie nach 9-11 entwickelt in den USA. Also da gab es ja keine Schranken mehr, was Budgets angeht. Die Geheimdienste wurden massiv ausgebaut und dazu gibt es noch eine ganze Reihe von privaten Firmen, die Dienstleistungen anbieten. Also das ist ein riesiger Wirtschaftszweig inzwischen rund um Washington, diese Überwachungsindustrie.
Und die Welt wird immer noch verändert, zum Beispiel durch die Flüchtlingskrise, den IS, die Situation in Syrien und Irak, das kann man sagen, das sind auch Folgen dieses 11. September 2001. Der Golfkrieg folgte ja darauf und so weiter und so fort.
So ist es.
Wir schauen aber heute nicht auf die politischen Folgen in dieser Sendung. Wir schauen auf den Tag selbst, auf verschiedene Menschen, deren Leben durch diesen Tag für immer verändert wurde. Und wir konzentrieren uns tatsächlich auf New York und auf das World Trade Center, auch wenn es natürlich an diesem Tag noch das Pentagon getroffen hat. Wir haben es gerade gesagt, und eine Maschine bei Shanksville in Pennsylvania zum Absturz gebracht wurde.
Wir hören von Jean Mary Hargrave und Mia Robello. Die eine denkt nur an ihren Bruder, als die erste Maschine einschlägt, denn sie weiß, er ist zu dem Zeitpunkt in diesem Turm. Und die andere fährt nach den Anschlägen hin zum Ground Zero und hilft als Freiwillige den Rettungskräften am Tag des Anschlags und in den Tagen und Wochen danach.
Anja Reich und Alexander Osang sind ein Paar und waren es auch am 11. September 2001. Alexander war damals New York-Reporter für den Spiegel. Er bekam dann einen Anruf aus Deutschland und machte sich auf, näher ran ans Geschehen, zu nah, während Frau und Kind auf ein Lebenszeichen von ihm warteten.
Und Rivka und Himanshu waren Teenager, als es damals passiert ist. Sie waren in der Schule in Brooklyn und in Manhattan. Und auch wenn sie jetzt keine Waisen geworden sind durch den Unfall und keine nahen Verwandten verloren haben, sie haben diesen Tag so hautnah erlebt, dass er sie geprägt hat, also auch traumatisiert hat. Sie gehören zur Generation 9-11 und was aus ihr geworden ist, das hat Matthias Röckel zusammengefasst.
So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Es ist ein vergleichsweise ruhiger, sehr grüner Ort. Mitten im wuseligen Manhattan. Ein kleiner Park mit Eichen, die Schatten spenden und so ein bisschen den Lärm der Straßen drumherum etwas dämpfen. 9-11 Memorial Site. Ein Ort, der an den Tag erinnert, an dem sich die Welt verändert hat. Sonntag vor 15 Jahren. Zwischen den Touristen, die dort Selfies machen, um bei Instagram posten zu können, hey, ich war hier, kann man auch immer wieder Menschen treffen, die hierher kommen, um zu verarbeiten, was sie vor 15 Jahren erlebt haben. Um sich zu erinnern an die Menschen, die sie vor 15 Jahren verloren haben. An diesem Ort. Thomas Reintjes hat zwei dieser Menschen für uns getroffen.
Wenn man Jean Marie Hargrave bittet, ihre Geschichte zu erzählen, dann kommt sie ziemlich schnell zum Punkt.
I'm one of those very fortunate people. I always refer to my family as a storybook family.
Sie kommt aus einer Bilderbuchfamilie, sagt sie. Jean Marie ist das fünfte von 8 Kindern.
I'll give you the names. The oldest was Maureen, Pat, Kathy, Marianne, Jean Marie, me, Carolyn, Jamie and TJ. And TJ was the baby.
Und gerade als sie anfängt, von einer glücklichen Kindheit zu erzählen, davon, wie lebhaft es zu Hause zuging.
I used to get really loud with all of us together.
Und wie sie auch noch als Erwachsene viel zusammen unternehmen.
We used to do everything together and they were always my best friends, truly. We used to laugh a lot and it was just wonderful.
Da schlägt es ein wie eine Bombe.
They were the best times. And then September 11th happened and we lost TJ. And with him we lost the joy in our family.
Okay. Ich habe Jean Marie kennengelernt durch das 9/11 Tribute Center. Dort führt sie alle paar Wochen Touristen an den Ort, der ihre Familie und tausende andere erschüttert hat.
Hey, can you hear me now through the headset? Okay, wonderful.
Sie gibt die Führung zusammen mit Mia Robello, die bei der Tour heute die Chefin ist.
My name is Mia. Toward the back is Jean Marie. We're going to be your guides for today's tour.
Ich bin als Letzter zur Gruppe gekommen, stehe ganz hinten. Vielleicht ist deshalb der Ton etwas gestört, der von Mias Headset an die Kopfhörer der Teilnehmer gefunkt wird. Auch Mia ist keine ausgebildete Fremdenführerin. Auch sie ist hier, weil sie erzählen will, wie 9/11 ihr Leben verändert hat. Die persönlichen Geschichten lasse ich mir im Büro des Tribute Centers nochmal in Ruhe erzählen. Es sei schönes Wetter gewesen am 11. September 2011, sagt Mia.
It was a beautiful day, not unlike today. The school year for the New York City Public Schools had just begun.
Das neue Schuljahr hatte gerade erst ein paar Tage zuvor angefangen. Mia Robello unterrichtet Tanz an einer Grundschule. Jean Marie Hargrave ist an diesem Morgen zu Hause. Sie ist Vollzeitmutter und Hausfrau. Auch sie erinnert sich an das schöne Wetter.
It was gorgeous out, absolutely beautiful. And my youngest daughter, my 5-year-old, on Tuesday morning, she had an arts and crafts class with her friends. And I was getting ready to take her to the class, but even though it was beautiful out because it was September, it could be a cold, beautiful day or it could be a warm, beautiful day. So I put the TV on to get the weather report.
Bevor sie ihre 5-jährige Tochter zur Bastelgruppe bringt, will sie noch den Wetterbericht sehen.
And I had the TV on for about a minute and they went to breaking news.
It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan.
And they announced that a plane had hit the World Trade Center.
Has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know.
6 Minuten nachdem das erste Flugzeug in das World Trade Center geflogen ist, ist es auf allen Kanälen.
What the extent of the injuries are right now?
I remember looking out the window and going, that's so weird, because you would think it would happen on a rainy, foggy day or something.
Aber Jean Maries Gedanken kreisen schon bald um etwas anderes.
I saw that it was TJ's tower, because TJ worked in the tower with the antenna.
Ihr Bruder TJ arbeitet in einem der Türme, im Nordturm, bei der Firma Cantor Fitzgerald im 105. Stock. Es ist der Turm mit der Antenne, das hat sie sich gemerkt. Und aus diesem Turm quillt nun dicker schwarzer Rauch.
So I tried calling him. I tried calling his office number and I tried calling his cell number. And I couldn't get through to either one. All the phone lines were just jammed.
Sie geht ins Arbeitszimmer, guckt noch eine Telefonnummer ihres Bruders nach. Vom Schreibtisch aus versucht sie es immer wieder auf den 3 Nummern.
I just kept cycling through the 3 numbers, trying to reach them, trying to reach them.
Keine Chance. Sie will es später nochmal versuchen, aber jetzt erstmal ihre Tochter zur Bastelgruppe bringen. Jean Marie geht zurück ins Wohnzimmer. Dort hat sich ihre Tochter unter Kissen versteckt und kreischt hysterisch.
I get out to the TV room and my poor daughter, 5 years old, is buried under the cushions, hysterical, crying. And I picked her up and I'm like, honey, it's okay, it's okay. And I turned around and I sat down. And when I sat down, I was now looking at the TV and I saw that the 2 towers were on fire.
Kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
My God.
That looks like a second plane.
I did not see a plane go in. That that just exploded.
We just saw another plane coming in from the side.
Als auch in den zweiten Turm ein Flugzeug fliegt, ist ihr und dem Rest der Welt klar.
Oh my gosh, New York is under attack.
Es ist kein Unfall, sondern ein Anschlag.
Looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York.
Jean Marie und ihre Familie leben in New Jersey, dem Bundesstaat südlich von New York. Ihr Mann arbeitet in Manhattan, allerdings ein paar Kilometer entfernt vom World Trade Center. Als sie ihn endlich ans Telefon bekommt, ist die kleine Tochter beruhigt. Jean Marie macht ihrem Mann eine klare Ansage.
Get the hell out of the city. Now.
Nichts wie weg. Raus aus der Stadt. Auch Mia Robello fährt nach Hause. Ihre Grundschule hat alle Kinder heimgeschickt. Aber von dort, an der 89. Straße, führt ihr Heimweg nicht weiter weg von der Katastrophe, sondern Richtung Downtown. Ihr Apartment ist an der 24. Straße. Im Bus hat sie einen mittleren Zusammenbruch.
I was beside myself. I'm on a crosstown bus, just sobbing, crying. And I'm looking out the window at people just jogging or riding their bicycle. I'm going, how can you be riding your bicycle? How can you be jogging? Look, this happened here. Yeah, how could people, I didn't get it. I was so shook up. I was so upset.
Sie ist so aufgewühlt, dass sie zu Hause nicht einfach vor dem Fernseher sitzen kann. Mia ist so nah am Geschehen, dass sie ständig die Krankenwagen hört, die zwischen Krankenhäusern und dem World Trade Center hin und her fahren. Das treibt sie schließlich aus dem Haus. Sie muss etwas tun.
Because I'm hearing all this sound and I happen to be, you know, in close proximity to some of the activity that was happening. I just felt compelled to do something.
Die kleine zierliche Tanzlehrerin will helfen. Wie, weiß sie selbst nicht genau, aber als gebürtige New Yorkerin muss sie jetzt etwas für ihre Stadt tun. Sie geht zur Heilsarmee an der 14. Straße. Dort macht man ein Foto von ihr, drückt ihr einen Ausweis in die Hand und setzt sie in einen kleinen Bus Richtung Downtown. Währenddessen versucht Jean Marie in New Jersey, rational zu handeln. Sie bringt ihre Tochter zur Bastelgruppe. Einen Nachbarn, den sie trifft, bittet sie, Geld von der Bank mitzubringen, denn wer weiß, ob es in den nächsten Tagen noch Bargeld gibt. Und sie ruft Patty an, die Frau ihres kleinen Bruders TJ, der im World Trade Center arbeitet. Vielleicht hat sie ja von ihm gehört. Sie hat. Gleich nach dem Einschlag hat er angerufen.
He called her and he said, Patty, something really bad happened. I think we were bombed. And actually, Patty asked, does anybody know about this? She was concerned. She wanted to call 911.
Den Notruf.
And TJ said, the world knows about this.
Sie reden noch kurz, dann muss TJ Schluss machen, anscheinend wegen des Rauchs.
Then TJ just said to Patty, I have to go, we're losing air fast. And he said, I'll call you from my cell.
Er will sich später wieder vom Handy melden.
And that was the last that Patty heard from him or any of us heard from him.
Jean Marie und Patty beschließen, zusammen auf Nachricht von TJ zu warten. Sie haben Kinder im gleichen Alter, sodass sie zusammen spielen und sich ablenken können. Alle wollen sich bei Patty treffen.
We now have fire confirmed at the Pentagon. I've John McCarthy at the Pentagon can hear me.
Während Jean Marie die Sachen zusammensucht, die sie mitnehmen will, sieht sie im Fernsehen, dass auch das Pentagon attackiert wurde. Und dann sieht sie den Südturm des World Trade Centers einstürzen.
One of the towers is down.
Jim, the building collapsed. I've just been told.
The tower has collapsed.
Yeah.
The tower
collapsed. Es ist der Turm ohne Antenne.
Unfortunately, one of the worst fears that might have happened has come to pass. One of those towers, 110 stories, has apparently collapsed.
Schließlich geht sie zum Auto, um ihre Tochter abzuholen und zu Patty zu fahren.
As you listen to WNYC,
I turn the car on and the radio anchor announcer was screaming that the tower was coming down.
Something is happening. There's a big sound.
Beim New Yorker Radiosender WNYC sind die Sendungen von damals immer noch abrufbar.
It appears that the remainder of the World Trade Center Tower has collapsed to the ground. Are you saying it's gone?
It's gone. Marianne, can you see it? Marianne standing here.
Als der zweite Turm einstürzt, ist Jean Marie überzeugt. Ihr Bruder TJ ist tot.
There's no tower standing there anymore. We don't know how much of it's left. It's behind the Woolworth Tower. The Woolworth Tower is blocking our view.
Bis ihre beste Freundin versucht, sie zu trösten.
And she actually said the craziest thing. She said, Jean Marie, maybe he got out. Maybe he went out for a cup of coffee. And as crazy as that is, that's the last thing anybody was doing downtown that day. I believed it. I held on to it. I said, you know what? Maybe he did. Maybe he went out for a cup of coffee and he got out.
Die ganze Familie gibt die Hoffnung nicht auf. Sie treffen sich bei TJs Frau Patty. Und immer wenn das Telefon klingelt, hoffen sie, dass es TJ ist. Aber es ist immer nur jemand, der sich erkundigen will, ob es TJ gut geht. Als Mia Robello mit den anderen freiwilligen Helfern der Heilsarmee an der Südspitze Manhattans aus dem Kleinbus steigt, ist dort alles mit einer feinen, grauen Staubschicht bedeckt. Pulverisierte Teile des World Trade Centers.
Die pulverized materials from the buildings created this tremendous dust cloud over everything. And once the dust had settled, it was like a talcum powder. It was a fine powder, but it covered everything like a blanket of snow. And as the rescue workers, the firefighters, the construction workers even, people inside the debris pile were coming up out of the pile, their bodies, but in particular their faces, their eyelashes, were covered with this silt-like dust, making it difficult for them to see.
Den Rettungskräften, die in dem Trümmerfeld nach Überlebenden suchen, verklebt der Staub die Augen. Mia hilft ihnen.
So what I ended up doing and subsequently did for several days after that was wash down their faces and using bottles, big bottles of saline solution, tilt their head back and tilt the, put the saline in their eyes to clean out their eyes and make them more comfortable.
Mit Kochsalzlösung wäscht sie ihnen die Augen aus. 10 Tage lang kommt die Lehrerin nicht zur Schule. Ihr Direktor ist nicht begeistert. Aber diese kleine Funktion, die sie hier erfüllt, erscheint ihr so viel bedeutender. Mia sagt, diese Momente mit den Rettungskräften, mit völlig Fremden, fühlen sich sehr intim an.
They were saying things to me like, oh, you are an angel. And all I could over and over say back to them was, no, no, you guys are the angels. You are, you know, the true heroes here.
Die Feuerwehrleute und Bauarbeiter nutzen die Minuten mit ihr, um durchzuatmen und Gefühle rauszulassen. Am zweiten oder dritten Tag unterhält sie sich mit einem verzweifelten Feuerwehrmann.
He was very anxious that he had not found anyone yet. And I said, well, what do you think the possibility of that is at this point? Because if you, everything's on fire, everything is melted, it's just, to me, it seemed like, no, there's just no way. And, but he was saying, well, there may be some pockets under the debris where people might be trapped and we just haven't found them yet and we haven't gotten to them yet and, you know, we're going to keep on going. And so he had more hope in his heart than I did at the time.
Drüben in New Jersey will auch die Familie von TJ die Hoffnung nicht aufgeben. Jean Maries Bruder Jamie hat auch einen Job in Manhattan. Er will so lange dort bleiben, bis TJ gefunden wurde.
My brother Jamie was still in the city. We had been sending to him or faxing to him photos of TJ with identifying information so that if he was identified, you know, if he was found at the hospital or was identified anywhere in the city, people could notify us.
Wie viele andere Familienangehörige von Vermissten hängt Jamie Suchanzeigen auf, in Krankenhäusern und an öffentlichen Plätzen wie dem Times Square. Doch alles umsonst. Der letzte Überlebende wird 26 Stunden nach dem Anschlag gefunden. Danach werden nur noch Tote geborgen. Irgendwann gibt auch die Familie von TJ Hargrave die letzte Hoffnung auf. Am Dienstag, genau eine Woche nach den Anschlägen, halten sie eine Trauerfeier.
And it was beautiful. It was absolutely beautiful. My brother Jamie did his eulogy, which is funny and sad, and it was a great eulogy.
Darüber redet Jean Marie am liebsten. Wer ihr Bruder TJ war, wie viel Spaß man mit ihm haben konnte und was ihn besonders machte. Zum Beispiel, dass er M&Ms über alles liebte. Sie waren sein Grundnahrungsmittel. Und dass er alles las, was er in die Finger bekam. Als er 12 oder 13 war, kam es zu dieser Begegnung zwischen TJ und seinem zukünftigen Schwager Kevin.
TJ was reading a book when Kevin came into the house, and Kevin asked TJ what he was reading. TJ said, E, like we all know what E is. And Kevin said, oh, I never heard of that. And when TJ held it up, it was volume E of the Encyclopedia Britannica.
Er habe jeden Band der Enzyklopädie Britannica gelesen, von A bis Z.
But my favorite memory of TJ that I cherish to this day is his hugs.
Zur Begrüßung und Verabschiedung habe TJ einen immer fest umarmt.
TJ gave very, he great bear hugs, but they're always very intimate hugs. You would hug him to say hello or goodbye, or if there was something going on, you just wanted to hug him. And as soon as you go to release and let go, he would just pull you in again and pull you closer. And it was very special. It was clearly an intimate act when you hugged TJ. And it was very special. And I am so grateful to have that memory of him.
Jean Marie schwelgt in Erinnerungen, aber gleichzeitig hat sie so viele offene Fragen im Kopf. Was ist mit TJ passiert? Der Verlust bleibt unbegreiflich. 9 Jahre lang meidet sie es, nach Downtown Manhattan zu fahren. Ihren Geschwistern und Patty geht es ähnlich. Sie versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Die Trauer bringt die Großfamilie noch enger zusammen.
We saw each other much more often because we just needed to be together.
Eine der Schwestern zieht von Florida zurück in die Heimat, sodass nun alle verbliebenen 7 Geschwister wieder in der Nähe wohnen. So kann Jean Marie in der traurigen Geschichte sogar etwas Positives finden. Genauso geht es Mia Robello. Sie sagt, sie habe am Ground Zero, der von den Helfern nur The Pile genannt wird, eine zweite Familie gefunden und neue Freundschaften geschlossen. Sogar eine ganz besondere, mit einem Schweißer.
I met him maybe the second or third day that I was here after the attacks. And we ended up dating and in fact got engaged.
Sie verloben sich und kaufen zusammen eine Wohnung. Inzwischen leben sie allerdings wieder getrennt. Für sie beide sei es etwas Besonderes gewesen, bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Mia bleibt bis zum letzten Tag dabei und arbeitet 8 Monate lang, mehrmals pro Woche, bei der Heilsarmee.
It seemed like as there was a general, among all of us, a general spirit of deep reverence for this site, because regularly remains were continuing to be discovered and they were brought up, you know, in front of us, well, I mean covered, but you know, we knew they were remains.
Über die Monate habe immer ein Geist von Ehrfurcht geherrscht, sagt sie, auch weil immer wieder menschliche Überreste gefunden wurden.
This was hallowed ground and this was a graveyard.
Und es ist immer noch ein Friedhof. 2763 Menschen starben am 11. September im World Trade Center und den beiden Flugzeugen. Von den 658 Angestellten der Firma Cantor Fitzgerald, die an diesem Morgen im 101. bis 105. Stock des Nordturms arbeiteten, hat niemand überlebt. Einer von ihnen war TJ Hargrave. Seine Überreste wurden nie gefunden. Rund 10.000 Knochen- und Gewebeteile, die mit heutigen Methoden noch nicht identifiziert werden können, werden im Keller des 9/11-Museums aufbewahrt, in einem Teil, der nur Angehörigen zugänglich ist. Jean Marie war noch nie dort. Sie trauert oben um TJ am öffentlich zugänglichen Memorial. Es besteht aus 2 riesigen Wasserbecken, genau dort, wo früher die Türme standen. Am Rand fällt das Wasser 9 Meter in die Tiefe. Das Rauschen lässt den Lärm der Stadt verstummen. In den kupfernen Umrandungen der Becken sind die Namen der Opfer zu lesen. Am Nordbecken steht auch der Name TJ Hargrave. Wenn Jean Marie mit einer Touristengruppe hierher kommt, streicht sie mit der Hand über den Namen, lässt etwas Wasser darüber laufen, das sie vom Beckenrand nimmt, bevor es in die Tiefe stürzt. Die Buchstaben sind an den Kanten schon ganz blank. Dann klebt sie eine Packung M&Ms neben TJs Namen und erzählt der Gruppe, wer ihr Bruder war.
I just want to take a couple minutes and tell you a little bit about TJ himself, who he was and how he lived, because I'd rather you leave with an impression of how he lived his life rather than how he died. And then you'll feel like you know him and you'll have a personal, your own personal connection.
Sie will, dass Besucher eine persönliche Beziehung zu den Ereignissen vom 11. September entwickeln. Und das gelingt ihr mit dieser letzten Anekdote.
after September 11th, we were making a video about TJ for his daughters because they were so young.
Als die Geschwister Fotos für ein Erinnerungsvideo an TJ zusammensuchen, fällt ihnen auf, dass er in den Bildern oft mit Zeige- und Mittelfinger das Peace-Zeichen macht. Er habe auch seine Briefe und E-Mails mit Peace unterschrieben. Eine Tradition, die Jean Marie jetzt weiterführt.
He used to sign all of his correspondence with the word peace. And since September 11th, I do that now. I sign all of my correspondence with the word peace.
Terror und Trost. Thomas Reintjes hat für uns Menschen am Ground Zero Memorial getroffen. 9-11 heißt die Sendung, der Tag, der alles ändert. Wolfgang Schiller ist bei mir im Studio 100-Redakteur. Weißt du noch, wie du diesen Tag erlebt hast vor 15 Jahren?
Sehr unspektakulär. Und deswegen ist meine Erinnerung auch ein bisschen blass. Ich war Volontär damals beim Bayerischen Rundfunk und ich hatte frei. Es war ja September. Und ich saß zu Hause vor dem Fernseher. Und ich habe tatsächlich den ganzen Tag dann nicht mehr sehr viel anderes gemacht, als vor dem Fernseher zu sitzen und schockiert diese Dinge da zu sehen.
So ähnlich ging es mir dann auch. Ich weiß noch genau, ich habe Geburtstag im September, kurz vorher, ich hatte am Wochenende davor eine fette Party gefeiert bei uns und habe irgendwie die stinkenden Bierfässer weggebracht und habe dann im Radio gehört, dass da was passiert ist, auf dem Rückweg. Bin dann nach Hause in die WG und da saßen meine Mitbewohner schon vor dem Fernseher. Und ich weiß noch genau, dass als dann die zweite Maschine kam, ne? Als dann klar war, da ist noch eine zweite Maschine, das kann kein Unfall sein, dass der erste Gedanke war, Scheiße, das gibt Krieg. Und dass da auch tatsächlich ja so eine Angst mit im Spiel war, die ich nicht erwartet hatte, dass ich sie irgendwie Anfang 20 gerade Abi gemacht, lustig im Leben, dass die mich so erwischen könnte.
Ja, diese Kriegsrhetorik, die hat mich damals total verwirrt, weil ich sie nicht wirklich verstanden habe. Weil für mich war das ein Anschlag einer Gruppe von meinetwegen 30, 40 Terroristen, wo man sich dann fragt, wie soll ich damit darauf kriegerisch antworten? Ich kann ja nicht Leute, die sich jetzt gerade selbst in die Luft gesprengt haben, bombardieren. Ich kann jetzt kein Land angreifen und ich kann ja auch nicht jetzt irgendwie territorial da kriegerisch aktiv werden. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum die Leute da vom Krieg gesprochen haben und war sehr besorgt, wie sich diese Diskussion entwickelt hat. Und wir haben dann gesehen, dann kam es zu Kriegen, zu Ersatzkriegen gegen Saddam Hussein und den Irak, der mit diesen Anschlägen, wie man heute weiß, nichts zu tun hatte.
Mhm. Afghanistan.
Afghanistan genau. War eine andere Geschichte, weil das natürlich schon für Osama bin Laden und Al-Qaida der Rückzugsraum war damals. Und da hat man dann schon eine gewisse Begründung gehabt, warum jetzt in diesem Land
die
aktiv
Höhlen
wird
werden
und
da.
Die mhm. Höhlen, genau, und diese Bergwelt, diese Rückzugsorte da bombardiert werden. Da verstand man also ein bisschen, warum das kriegerisch war. Aber mich hat damals schockiert, wie verwundbar unsere scheinbar so sichere Zivilisation da auf einmal geworden ist. Und zwar durch unser eigenes Überreagieren. Also das eigentlich viel schlimmer war, fand ich noch, als diese Anschläge.
Es ist unglaublich, wie wir uns daran gewöhnt haben, ne? Also wenn man jetzt mal guckt, Paris, Brüssel, danach war ganz schnell immer von Krieg die Rede. Und dass der Krieg geführt werden muss gegen den Terror, nun lief er schon, aber dass er irgendwie verstärkt geführt werden müsse, da haben wir uns irgendwie dran gewöhnt. Und was ja noch ein Punkt ist mit diesem War on Terror, das ist ja vielleicht auch was irgendwie sehr Amerikanisches ist, oder? So zu reagieren, weil die Kriege ja irgendwie schnell geführt werden. Also die Amerikaner führen auch einen Krieg gegen die Drogen, War on Drugs.
Ich glaube, für die Amerikaner war einfach diese Erfahrung, ich werde auf dem eigenen Grund angegriffen, etwas, was sie seit Pearl Harbor einfach nicht mehr hatten. Das war etwas, was die Amerikaner nicht kannten, diese Kriegserfahrung. Ich meine, wir kennen sie in Europa auch glücklicherweise seit langer Zeit nicht mehr, wenn man jetzt mal von den Balkankriegen absieht. Aber gut, da hatten wir welche in den 90er Jahren schon. Aber das war, glaube ich, etwas, was die Amerikaner wirklich traumatisiert hat, dass sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben, dass da auf einmal so etwas in ihrem Land passieren kann. Aber viel ist dann trotzdem für mich etwas, wo man aus einem Terroranschlag von Leuten, die Sicherheitslücken ausgenutzt haben, in einer ganz perfiden Art und Weise einen Kriegsakt macht, obwohl die ja erstmal überhaupt keine Kriegswaffen benutzt haben. Ne?
ein ganzes Land, eine ganze Welt irgendwie traumatisiert an diesem 11. September 2001. Da träumt eigentlich jeder Journalist von, glaube ich zumindest, New York-Korrespondent sein. Was ein Traumjob. Das Leben dieser unglaublichen Stadt einatmen und für die Menschen zu Hause aufschreiben, was man erlebt. Mittendrin sein. Auch für Alexander Osang und seine Frau Anja Reich ist das so. Doch dann kommt dieser 11. September 2001. Und die Stadt, von der sie immer geträumt haben, wird zum Albtraum.
Naja, New York war für mich irgendwie als Kind, als Junge immer so die unerreichbarste Stadt überhaupt dieser Welt. Ich bin ja aus Ostberlin, also bin groß geworden, sozusagen im Schatten der Mauer.
Als die Mauer fällt, geht die erste Reise, die Alexander Osang in seinem Leben macht, nach New York. Fasziniert steht er vor den Zwillingstürmen, deren über 400 Meter hohe Fassaden in der Sonne glitzern. 9 Jahre später darf der junge Journalist wieder nach New York, als Korrespondent für den Spiegel.
Und das ist ein absoluter Traum von mir, der da in Erfüllung gegangen ist. Diese Stadt war ein unfassbarer Mythos und ich wollte da unbedingt immer mal leben.
Seine Frau Anja Reich, ebenfalls Journalistin, findet die Idee, nach New York zu ziehen, super. Aber für den 6-jährigen Sohn Ferdinand ist die Stadt fremd und weit weg von seinen Freunden in Berlin.
Und wir haben ihn damit mehr oder weniger nach New York gelockt. Wir haben dann immer gesagt, ja, aber da gibt es diese hohen Türme. Und er hat die nachgebaut mit Lego, hat die gezeichnet.
Seit er weiß, dass es in New York 2 tolle, große Türme gibt, kann es Ferdinand kaum erwarten, dorthin zu ziehen. Mit Legosteinen baut er in seinem Kinderzimmer in Berlin das World Trade Center nach. 2 hohe rote Türme, einer mit Antenne obendrauf. Wochenlang stehen sie in seinem Zimmer. Eines Tages nimmt Ferdinand ein Matchbox-Flugzeug, holt weit aus und lässt es übermütig in die Türme krachen. Hunderte bunte Legosteine fliegen kreuz und quer durchs Kinderzimmer. Alexander Osang zieht mit Anja und seinen 2 Kindern nach Brooklyn. Über ihrem Haus fliegen die Flugzeuge in Richtung LaGuardia Airport. Auch an diesem Septembermorgen. Der Spiegel-Korrespondent hat heute seit langem mal wieder einen freien Tag. Er macht Frühstück, bringt Ferdinand in die Schule und schaut mit seiner 3-jährigen Tochter Mascha ihre Lieblingsserie Clifford the Big Red Dog.
Und in dem Moment kam der Anruf aus meinem Büro im Spiegel und eine Kollegin von mir, die rief mich an und sagt, guckst du Fernsehen? Ich habe schon Fernsehen geguckt, aber irgendwie Clifford the Big Red Dog, so ein Zeichentrickfilm. Und die sagt, schalt mal um, da ist irgendwas passiert im World Trade Center. Und dann habe ich umgeschaltet und da sah ich dieses Loch da im World Trade Center da oben und aus dem Off eine Reporterin, die von einem Flugzeugunglück redete, kleines Flugzeug, einmotorige Maschine, soweit ich mich erinnere. Und ich habe dann überlegt, fährst du da hin? Und dann ist das praktisch so ein Verkehrsunfall, der nächste Woche irgendwie im Prinzip eine Lokalmeldung ist und habe irgendwie gesagt, ja, interessant, mal gucken, was da passiert und so. Habe es aber so richtig nicht ernst genommen.
Eine Viertelstunde später rast ein zweites Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers.
Oh my gosh, another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
Yeah. We just saw on live television as a second plane flew into the second tower of the World Trade Center.
Wir waren immer von diesem Unfall ausgegangen. Meine Kollegin, die dann nochmal anrief und sagte, jetzt brennt es auch im zweiten Turm. Da merkte ich schon, dass sie hektischer wurde und ängstlicher irgendwie.
Was auch immer da passiert ist am World Trade Center, Alexander spürt, er muss da jetzt hin. Seine Frau Anja rollt mit den Augen. Ist heute nicht dein freier Tag? Aber dann umarmt sie ihren Mann, bevor er ins Auto steigt und in Richtung Brooklyn Bridge fährt.
Zwischendurch riefen immer aufgeregte Kollegen vom Spiegel an und redeten irgendwas von Terroristenanschlag. Und es mischte sich all mit den Bildern, die gesehen haben. Als ich dann runterkam auf eine sehr große, befahrene Avenue, da sah ich schon, wie die Leute aus den Subways hochkamen wieder und standen und alle Richtung Manhattan guckten. Und dann war eine riesige schwarze Fahne praktisch wehte aus diesem World Trade Center, was man gut sah. Und all das, dieses Gefühl, wow, das ist jetzt echt eine Geschichte, wo du jetzt dabei sein musst und nicht zu spät kommen darfst.
Alexander parkt sein Auto an der Brooklyn Bridge, die mittlerweile für den Verkehr gesperrt ist. Während viele Menschen versuchen, über die Brücke aus Manhattan rauszukommen, will Alexander genau dorthin. Ein Polizist will ihn noch stoppen, aber der Journalist lässt sich nicht aufhalten. Er will, er muss nach Manhattan, ganz nah dran sein.
Und es kamen viele Leute mir entgegen, also die teilweise schon total mit Staub bedeckt waren. Bin dann zwischen den mir entgegenkommenden Leuten irgendwie über die Brücke gelaufen. Und als ich mitten auf der Brooklyn Bridge war, brach dieser erste Turm zusammen. Und das war also wirklich das Unvorstellbarste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ein Bild, was einfach nicht zu verarbeiten war. In meiner Erinnerung bin ich irgendwie einen Moment richtig stehen geblieben. Also das war, als wenn die Zeit stehen blieb. Auch vor den anderen Leuten, die auf dieses Haus guckten, was da zusammenfiel.
Alexander steht in der Mitte der Brooklyn Bridge und zögert eine Sekunde. In seinem Kopf rattert es. Soll ich vielleicht doch lieber zurück zu meiner Familie gehen? Oder direkt zum Unglücksort, so wie es sich für einen ordentlichen New York-Korrespondenten gehört.
Und diese beiden Seelen, also diese professionelle Seele eben und der Druck, den ich eben auch als Reporter empfunden habe, der für so ein Nachrichtenmagazin arbeitet, du bist hier bei irgendwann einem riesen historischen Ereignis dabei und musst rüber auf das andere Ufer, um da dicht dran zu sein und die andere rennen weg, alle rennen weg. Und dann bin ich weitergerannt, also in Richtung, also über den East River in Richtung Manhattan.
Aber als Alexander auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge ankommt, ist Manhattan nicht mehr das Manhattan, das er kennt.
Diese weiße Asche, die da unten lag, das sah aus wie Schnee oder wie eine Mondlandschaft. Viele Leute waren schon weg, waren weggerannt. Und da stand noch dieser eine Turm. Und ich hatte schon so ein Gefühl, irgendwie zunächst der Erleichterung, dass ich an dem richtigen Ufer war, sozusagen als Spiegelkorrespondent, musste eben auf dem richtigen Ufer sein und lief dann irgendwie weiter in Richtung dieses noch stehenden Turmes durch diese seltsame Stille irgendwie.
Alexander ist noch etwa 200 Meter vom Nordturm des World Trade Centers entfernt.
Und kann mich erinnern, dass ich dann bis auf einen Block an diesem zweiten Turm noch dran war, der in der Mitte, also im oberen Drittel irgendwie so brannte. Und dass mich dann ein Feuerwehrmann oder ein Polizist irgendwie wegschickte. Und der fragte mich irgendwie, was willst du hier? Und ich habe gesagt, ich bin Reporter, ich möchte irgendwie dich da ran. Und der sagt, get lost, so irgendwie verschwinde. Und in dem Moment, wo ich zurücklief, wo ich, weiß ich nicht, so 20 Meter oder 30 von dem weg war, rief der plötzlich, run, 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 we're gonna lose the second tower. Also wir verlieren den zweiten Turm. Und dann habe ich mich umgedreht und dann sah ich noch, wie der sozusagen so abklappte. Also wie der so langsam wegkippte, da oben wegkippte. Und dann bin ich gerannt. Und dann bin ich weggerannt und dann zunächst über größere Straßen und dann in so eine Hintergasse eigentlich. Und neben mir war noch so ein Bauarbeiter und wir standen dann und dann links und rechts von dieser Gasse tauchten eine turmhohe schwarze Wände auf. Die rollten dann auf uns zu und dann war dunkel, aber wie Nacht.
Als der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammenfällt, sitzt Anja zu Hause in Brooklyn auf der Couch und starrt auf das Fernsehbild.
This is a live picture. We are seeing the second World Trade Tower Center has just collapsed, ladies and gentlemen. You see it live in our picture.
Das Letzte war wirklich, was er irgendwie gesagt hatte, dass er da rangehen will. Und ich kenne ihn und ich wusste, dass er das auch macht. Und insofern habe ich natürlich gedacht, ach du Scheiße irgendwie. Und habe darauf gewartet, dass ich irgendwas höre. Und das war dann eben aber nicht der Fall. Und dann ging sein Handy nicht mehr.
In der kleinen Gasse in Manhattan, in die Alexander vor dem zusammenbrechenden Turm flüchtet, ist er von einer dicken, schwarzen Staubwolke umhüllt. Um ihn herum Dunkelheit. Er sieht nichts mehr, er hält die Luft an.
Aber ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das ist vorbei, alle. Ich sterbe jetzt hier. Da war irgendwie so eine Art Eingang, vor dem haben wir uns da so zusammengekauert. Ich habe dann irgendwie gedacht, was hast du eigentlich da gesucht? Du solltest bei deiner Familie sein, du solltest nicht diesen Mist machen, du riskierst dir dein Leben. Ich habe wirklich gedacht, in dem Moment, ich gebe in jedem Fall den Job auf. Und irgendwann kam dann jemand mit so einer Taschenlampe und führte uns dann in so einen Keller runter, mich und diesen Bauarbeiter.
In einer kleinen Hausmeisterwohnung im Souterrain findet Alexander Zuflucht.
Und in diesem Keller saßen Haufen Leute. Einige haben geschrien, andere haben geweint. Einige saßen still in der Ecke und hat mir dann so ein Mann, der irgendwie so eine Autorität verströmte, der sagte mir dann, spül deine Augen aus, kotzt, am besten du kotzt das aus, was du irgendwie eingeatmet hast. Da hinten ist Wasser, da hinten ist so ein kleines Klo irgendwie. Das habe ich versucht, so.
Alexanders Haare und Augenbrauen sind weiß vom Staub, seine Augen rot entzündet. Er wäscht vorsichtig sein Gesicht, beugt sich übers Klo, steckt sich den Finger in den Hals und versucht, sich zu übergeben. Aber es klappt nicht.
Und dann habe ich mich auf so einen Stuhl gesetzt und habe gewartet und habe die Leute beobachtet. Und irgendwann war mir klar, dass die Leute, die da drinnen waren in dem Raum, ja irgendwie so eine Art von Querschnitt von New York irgendwie sind. Und dann habe ich angefangen, die Leute, die da mit mir saßen, zu fragen, wie sie heißen, und habe aufgeschrieben, was in dieser Stunde, die da unten war, passiert ist, um für eine praktisch eine letzte Geschichte über diese kleine New Yorker Gesellschaft, die sich da in diesem Keller gerettet hat, während da oben irgendwie der Krieg ausbricht, zu schreiben.
Hier im Keller, mitten in Manhattan, wo er nur knapp der Katastrophe entkommen ist und immer noch mit Asche und Staub bedeckt ist, zieht Alexander seinen verknitterten Notizblock aus der Jackentasche und schreibt auf, was er sieht.
Eine Frau, die geweint hat die ganze Zeit, die auf dem Weg zur Arbeit war und für eine große Firma gearbeitet hat im Nordturm zusammen mit ihrem Mann. Und die dachte, ihr Mann ist da oben und immer wissen wollte, wo ist ihr Mann, wo ist ihr Mann und Arlene. Und wir gingen natürlich alle davon aus, dass der tot ist, also dass der das nicht geschafft hat. Und noch während wir da unten waren, am Ende dann sozusagen dieser Zeit, stellte sich raus, dass der einen Arzttermin gehabt hatte und gar nicht da war. Und das war irgendwie die gute Nachricht in diesem Katastrophenszenario. Aileens Mann lebt. Und alle haben sich umarmt und haben Aileen gefeiert, die dann da in Tränen ausbrach. Und das war natürlich unfassbar.
Nach einer Stunde kommt ein Police Officer und sagt, sie können jetzt wieder nach oben kommen. Alexander steigt vorsichtig die Stufen vom Keller hinauf und blinzelt in die Sonne.
Bei dieser tolle New Yorker Himmel, dieses Blau, wie auch in dem Moment, als ich aus diesem Keller wieder rauskam. Die Sonne schien, der Himmel war crisp, wie die sagen, also ganz tolles Septemberblau und überall dieser Staub. Und als ich dann rauskam, war schon irgendwie auch klar, ich muss jetzt irgendwie die Leute informieren. Ich wollte natürlich auch wissen, wie es den anderen geht. Und andererseits wollte ich natürlich sagen, ich war hier. Also es war ja, da mischte sich sozusagen diese unglaubliche Trauer und auch so Ratlosigkeit und Ohnmacht, aber auch mit dem seltsamen Reporterstolz ganz, ganz dicht dran gewesen zu sein.
In New York ist das Handynetz zusammengebrochen. Alexander hat noch 25 Cent in der Tasche und läuft zu einer Telefonzelle. Der Quarter reicht für ein Telefongespräch. Als Alexander den Hörer in der Hand hält, hält er kurz inne. Ruft er jetzt die Redaktion vom Spiegel an oder seine Familie in Brooklyn? Er wählt die Nummer vom Spiegel. In Brooklyn hält Anja die Warterei zu Hause nicht mehr aus. Die Bilder der einstürzenden Türme laufen in Endlosschleife. Sie schaltet den Fernseher aus und beschließt, Ferdinand aus der Schule zu holen. Die Asche des World Trade Centers ist bis nach Brooklyn geweht. Der Schulhof ist mit weißem Staub bedeckt. Im Sekretariat sitzt eine Mutter und weint. Ihr Mann hat im World Trade Center gearbeitet und wird vermisst.
Und ich bin dann zurückgelaufen mit den Kindern und Ferdinand wollte natürlich wissen, was los war und wollte von mir wissen, was passiert ist und so. Und ich habe dann irgendwie versucht zu sagen, ja, das irgendwie Flugzeug eingeschlagen am World Trade Center und ihm auch zu sagen, dass dieses World Trade Center nicht mehr steht. Das war echt vielleicht das Schwerste in dem Moment.
Die ganze Zeit hat Anja relativ gefasst über den 11. September erzählt. Aber jetzt sitzen wir hier an einem Esstisch in Berlin-Prenzlauer Berg, 15 Jahre später, und Anja laufen Tränen übers Gesicht.
Und wenn man es irgendwie dem Kind erzählt, erklären muss, ist alles total unbegreiflich.
Wie soll man etwas erklären, was man selbst nicht begreift? Etwas, das wir alle damals nicht fassen konnten, egal wie oft wir die Bilder im Fernsehen gesehen haben. Als Anja in Brooklyn schließlich mit den Kindern zurück in die Wohnung kommt, blinkt der Anrufbeantworter.
Es war dann eben die Assistentin vom Spiegel. Ja, irgendwie hieß Kerstin und Alexander hat angerufen und er ist okay. Und da war ich natürlich wahnsinnig erleichtert in dem Moment.
Alexander läuft durchs staubbedeckte Manhattan. Weil die U-Bahn noch nicht wieder fährt, geht er zu Thomas, einem Spiegelkollegen, der ein paar Blöcke entfernt im West Village wohnt.
Und da war dann eben auch sozusagen der Moment, als ich dann da oben ankam, da in der Wohnung, seine Frau guckte mich dann an und irgendwie in dem Moment war, habe ich in ihrem Blick, sie fing dann an zu weinen, habe ich glaube ich auch irgendwie angefangen zu heulen, weil ich irgendwie begriffen habe, weil ich in diesem Blick von dieser Frau eben auch gesehen habe, was eigentlich passiert ist mit uns, was ist eigentlich mit uns passiert hier.
Über Manhattan donnern die Militärflugzeuge. Im Fernsehen spricht Bush vom Angriff auf Amerika. Alexander geht unter die Dusche. Die Asche, die er sich aus den Haaren wäscht, zieht in langen, grauen Schlieren zum Abfluss. Thomas legt ihm ein paar frische Klamotten hin und eine Mülltüte für seine staubigen Sachen. Alexander zieht sich an und macht sich auf den Weg nach Hause, nach Brooklyn.
Bin dann ein Stück gelaufen bis zu meinem Auto, was da immer noch stand, auf der anderen Seite vom East River. Und habe dann da so rüber geguckt, auf diese rauchenden Reste von diesen Türmen. Und dann habe ich mir überlegt, eine Schachtel Zigaretten zu kaufen, weil obwohl ich für anderthalb Jahre vorher irgendwie aufgehört hatte zu rauchen, da hatte ich jetzt, fängst du wieder an, irgendwie jetzt ist doch alles scheißegal. Und bin dann nach Hause gefahren.
Der 11. September. Dieser Tag hat New York, Amerika und die Welt verändert. Auch das Leben der Osangs. Die einstürzenden Türme des World Trade Centers haben Anja und Alexander vor allem eins genommen: das Gefühl der Sicherheit.
Wir haben uns so unsicher gefühlt. Eine Zeit lang, wir sind tagelang oder wochenlang wahrscheinlich, haben wir versucht, nicht Subway zu fahren, sind nur Taxi gefahren oder Auto. Und Flugangst, wir hatten beide totale Flugangst danach, jahrelang eigentlich.
Ich habe unter aberwitzigsten Entschuldigungen irgendwie Flüge versucht zu vermeiden, bin da, weil ich plötzlich meine Sekretärin und jetzt, ich liebe Autofahrten und so, nur um das nicht zugeben zu können. Und natürlich diese Angst, die wir teilweise auch gemeinsam eben empfunden haben, damit zu leben, die war irgendwie Alltag, die war irgendwie plötzlich Alltag in unserem Beruf, aber eben auch in unserem Leben, auch als Bürger dieser Stadt.
Aber Alexander und Anja erleben auch, wie die New Yorker nach den Anschlägen enger zusammenrücken. Durch die verwundete Stadt schwappt eine Welle der Solidarität. In den ersten Tagen nach dem 11. September kommen Zehntausende Freiwillige nach Ground Zero. Sie spenden Blut, helfen bei den Aufräumarbeiten und bringen Wasser und belegte Brote für die erschöpften Feuerwehrmänner. Bei einer Trauerfeier im New Yorker Yankee-Stadion gedenken Christen, Muslime und Hindus gemeinsam der Opfer des 11. September. Der Terroranschlag hat zwar die Zwillingstürme zerstört, aber die multikulturelle Toleranz in der Weltmetropole New York, in der Menschen aus über 100 Nationen und Religionen miteinander leben, die hat dieser Tag nicht kaputt gemacht, sagt Anja.
Und da habe ich gedacht, dass das echt total wichtig ist. Also dass das auch sowas ist, was wir wirklich lernen können von den New Yorkern, dieses Nebeneinander sich so zu akzeptieren und wie man ist, eben auch die kulturellen Unterschiede zu akzeptieren, die es in New York natürlich extrem gibt. Und das ist irgendwie nochmal so eine ganz späte Erkenntnis, die ich jetzt hatte im Zusammenhang mit dem 11. September und im Zusammenhang auch mit dem Terror, der hier jetzt langsam anfängt in Europa.
Hannah Ender hat mit Alexander Osang und Anja Reich gesprochen über ihren persönlichen 11. September. Der 11. September war für mich eines der ersten großen politischen Ereignisse, wo die Dimensionen, die möglichen Folgen eigentlich sofort klar waren. Quasi mit der zweiten Maschine, die ich wie der Rest der Welt in den Turm habe fliegen sehen. Gerade Abi gemacht, gerade irgendwie orientiert im Leben, was da jetzt kommen könnte, sehr unbeschwert dahingelebt und trotzdem, selbst hier im Ferndeutschland, haben mir diese Bilder Angst gemacht. Aber was ist eigentlich mit denen, die damals in New York waren? Zu jung, um so richtig zu kapieren, was da gerade abgeht, aber alt genug, um zu schnallen, dass die Welt um sie rum gerade aus den Fugen gerät. die, die auf einmal ihre Lehrer und ihre Eltern, die Erwachsenen im Fernsehen und die auf der Straße als völlig hilflos erleben und weinen sehen. Matthias Röckel hat zwei Menschen der Generation 9/11 getroffen für die 100.
Cobble Hill, Brooklyn. Wir sitzen hier im dritten Stock zu Hause bei Rivka und wir haben hier auf dem Tisch ein kleines Buch vorliegen, ein Notizbuch mit vielen Fotos und Collagen über die Schulzeit. Und das war ungefähr so um 2001 rum. Was sehen wir da?
Well, I have a whole page here dedicated to my pets called Me and My Babies.
So you had a cat, a dog, two cats.
Two cats, a dog. This was all pre-9/11, which is interesting to see in here, for me at least, like visuals of pre and post.
Rivkas Tagebuch ist eine typische Teenie-Collage. Ein buntes Mosaik aus strahlenden Gesichtern, ihren beiden Katzen und ihrem Hund. Erinnerungen liebevoll mit Schere und Kleber zusammengeklebt.
So now I just turn the page and I actually have a photo of a policeman looking over the promenade onto the site. So this was right after. And you can see the smoke kind of billowing where the towers were.
Auf der nächsten Seite, nach den vielen Collagen mit Fotos von ihren Freundinnen, ist ein einzelnes Foto. Und dort sieht man einen Polizisten von hinten mit NYPD auf dem Rücken, New York Police Department. Und er blickt auf Manhattan. Und dort sind keine Türme zu sehen.
I used to be able to see the Twin Towers from my bedroom window. And now it was just, I mean, as you could see, it was just smoke.
Why did you keep exactly that picture?
I hadn't seen this photo in forever. My mom found this when she was moving stuff. And I love this picture. I'm like, I think this is an epic photo. So I must have taken it. It was clearly with like a throwaway camera. I like that the flash is sort of reflecting off of his uniform.
Heute lebt Rivka immer noch an der Kane Street im dritten Stock, zusammen mit ihrer alleinerziehenden Mutter, die einen Stockwerk unter ihr wohnt. Das Foto mit dem Polizisten entstand gleich in ihrer Nähe, an der Brooklyn Heights Promenade. Von hier aus kann man über den East River auf die Südspitze von Manhattan sehen, dorthin, wo die Twin Towers standen.
You could see the smoke went for weeks. I mean, and it was intense because I do remember like all the missing person signs walking around this neighborhood. And there was an intense fear, more because I think my mom's level of fear was so intense. But I would pick up on her phone calls and listen to her talking to her friends, and like that level of fear was so massive. All the adults were so scared.
Der 11. September beginnt für Rivka Rivera wie ein gewöhnlicher Schultag.
I was in 8th grade. I think the beginning of 8th grade, yeah, because it was September, so we'd just gone back to school. I just remember the beginning bustle of like the World Trade Centers got hit by something. And once we found out, or started to find out, that a plane had hit them, teachers were crying. It was just that kind of confusion of what's going on, never experienced that before.
Rivkas Schule in Brooklyn liegt weit entfernt von den Twin Towers. Ein Angriff auf das World Trade Center, ein Werk von Terroristen. Wie viele ihrer Schüler versteht die 13-Jährige nicht, was das bedeutet? Zum ersten Mal sieht sie, wie ihre Lehrer die Fassung verlieren und in Tränen ausbrechen.
I was really happy at that point that Rivka was in school in Brooklyn and not in Manhattan, because nobody could get across the bridge.
Das ist Amy Bergman, Rivkas Mutter. Sie ist froh, dass sie ihre Tochter noch von der Schule abholen kann.
So I was able to drive out to her school, pick her up, and the minute she got in my arm, she started crying. And I was crying too.
It was like that hug, you know, when you just start breaking down and sort of that thing that your brain isn't catching up to your emotional experience of it. But you know, your body knows more than you that something horrific is happening.
Es war, als ob die Gedanken den Gefühlen nicht hinterherkommen. Aber dein Körper spürt, dass sich etwas Schreckliches abspielt. So beschreibt Rivka die Morgenstunden an diesem September-Schultag. 9/11 kommt ihr wie eines dieser schrecklichen historischen Ereignisse aus dem Geschichtsunterricht vor, nur dass sie es selbst miterlebt hat. Sie fragt sich sogar, ob ihr Leben in Gefahr ist, so wie in Anne Franks Tagebüchern, die Rivka verehrt, weil sie wie sie auch Schauspielerin werden will.
I really remember being so afraid. For some reason my brain made the connection between like having read Anne Frank's diary and what was happening. And I remember her having wanted to be an actress, and that was like my biggest dream, and that's what I wanted to do. I really felt like, oh, this is it. I thought people were going to come on the grounds. I thought we were going to be taken away. I thought like life as we knew it was over, the way we'd seen it before.
Besonders schwierig für die 9-11-Generation ist, dass auch die Eltern rat- und hilflos sind. Rivka hat sich noch nie zuvor so schutzlos gefühlt. Ihre Mutter Amy ist überfordert.
So I'm a single mother. I think I had so much that I had to do that I just was busy trying to do what I had to do. I mean, I was trying to prepare with like get us masks, tape the windows, you know. It's hard to remember because I was pretty much in shock, I would have to say. Trying to call people. People couldn't get through. I couldn't get through. Yeah, I mean, that's what I remember, was just trying to calm myself and trying to calm her. She probably saw how traumatized I was, and that probably affected her. And that was something I think at that point I didn't have a control over.
Laut dem 9-11-Project der Rutgers University haben bei den Terrorangriffen 3051 Kinder mindestens einen Elternteil verloren. Jeder Schüler kennt einen Schüler, dessen Eltern im Financial District zur Arbeit gingen. Auch an Himanshu Suri's High School sind viele Kids, deren Eltern Banker sind. Seine Schule liegt gerade mal ein paar hundert Meter von den Twin Towers entfernt. Der 15-Jährige steht am Fenster und kriegt alles mit.
Yeah, we were close enough to see things. While in school, looking out the window and seeing a lot of pretty disturbing things. You know, I remember which room I was in. I remember going to the library where there was a particularly difficult view.
Als sich das Feuer in den beiden Türmen ausbreitet, stecken viele Leute in den oberen Stockwerken fest. Die Hitze wird unerträglich, der Sauerstoff knapp und Fenster werden eingeschlagen. In knapp 400 Metern Höhe lehnen sich die Leute aus dem Fenster und winken mit weißen Tüchern um Hilfe. Manche springen.
From different parts of the building you could see people jumping. I don't know, I was like 15 or 16, so that was probably the most traumatic thing. It was a lot to process as a 15-year-old, and to this day I still don't know if I've really processed it.
Himanshu weiß bis heute nicht, ob er diese Erlebnisse wirklich verarbeitet hat. Seine Schule ist die Stuyvesant High School für hochbegabte Schüler mit einem Schwerpunkt in Wissenschaft und Mathematik. Die Kids kommen aus allen Ecken von New York City, viele wie Himanshu aus dem Stadtteil Queens.
I was commuting in from Queens about an hour and a half each way every day, and a lot of the students at the school were from Queens. It's a lot of Asian people, Indian, Chinese, Korean. So I came in from Queens, but I noticed both how this neighborhood was affected, how Manhattan was affected, and also Queens was affected, where there is a large Muslim community and South Asian community as well, who were, you know, just as affected as New Yorkers, as other people.
Als Kind indischer Einwanderer verändert sich Himanshus Lebensrealität drastisch über Nacht. Er fühlt sich als Opfer des Terrorangriffs und zugleich als Opfer der fremdenfeindlichen Stimmung, die er noch am gleichen Tag erlebt, auf dem schwierigen Nachhauseweg zusammen mit seinen Klassenkameraden.
Yeah, well, that day a lot of my friends in school and who all live in Queens with me are Muslim, Hindu, Sikh, Guyanese, Indo-Caribbean, Black, and so we all were walking back to Queens trying to find our way home because trains weren't really working, and so. One thing that had happened was there was a young girl with us who wore a burqa, and so she was distinctly, you know, appeared to be Muslim, and there were some construction workers who yelled something in the vein of, like, go back where you came from or something, but it just struck me at how much hate was about to happen, because it was like, we're like 15, to be like a 30-year-old man yelling at a child on the street is a scary thing that, you know, I think since we've had to get more used to. I mean, there was always some element of, you know, otherization, but I think 9/11 really pushed it to a new way.
Seine Mitschülerin mit der Burka wird von Bauarbeitern beschimpft. Geh doch hin, wo du herkommst. Geschichten wie diese greift Himanshu Suri später in seiner Musik auf.
And from then on they called us all Osama. This old Sikh man on the bus was Osama. I was Osama, we were Osama. Are you Osama?
Egal ob ein alter Inder mit Turban, in New York lebende Muslime oder Himanshu selbst, jetzt sind sie alle Osama. Wer anders aussieht oder mit starkem Akzent spricht, gilt als Troublemaker.
And we yelled, I'm just like you, as quietly and calmly as we could, so as not to raise too much attention and be labeled a troublemaker and lose one's job. Like when my name was too long to pronounce at work and raised too much attention, and I was labeled a troublemaker, so I changed it.
Der Patriot Act wird gleich nach 9/11 von Präsident George W. Bush erlassen. Er erlaubt dem FBI, jeden Verdächtigen ohne gerichtliche Verfügung telefonisch und elektronisch zu überwachen. Himanshu erzählt im gleichnamigen Stück, wie pakistanische Bekannte seiner Eltern so lange vom FBI schikaniert werden, bis sie freiwillig ihre Sachen packen und New York verlassen. Viele Einwandererfamilien in New York haben sich in den Tagen nach 9/11 patriotisch gezeigt mit einem Statement, einer amerikanischen Flagge. So auch Himanshu Suris Eltern. Flag Shopping, nur nicht in Verbindung gebracht werden mit den Terroristen. Auch das hat Himanshu Suri in einen Song gepackt. We're going American flag shopping, red, white, blue on our crib. The neighbors threw rocks at the house. 2002 schafft es Rivka Rivera an die LaGuardia High School, eine der besten Schulen für Musik, Kunst, Tanz und Theater. Hier gingen schon Stars zur Schule, wie Al Pacino oder Wesley Snipes. Rivka wird jetzt 14. 9/11 ist gerade erst ein Jahr her. Vor jeder Fahrt mit der U-Bahn von Brooklyn nach Manhattan hat sie Angst.
Probably for like a full 10, 15 years after it happened, I would have moments where I would just have anxiety attacks on a train. Well, not everyone had, but I would have like severe anxiety attacks where if the train stopped, I thought there was a terrorist attack. The reality was like, you can't plan for that. So, you know, it was a really big lesson early on of like, life is not in your control.
Sie leidet unter posttraumatischen Stressbelastungen. Alles wird ihr zu viel. Die Panikattacken, Angst vor neuem Terror. Sie entwickelt Kontrollzwänge, leidet unter einer Essstörung.
So along the way, you know, one of the things I dealt with, which I do think was connected to 9/11 for me, was I struggled with an eating disorder early on that I went into recovery for 4 years ago and, you know, really changed my life. But the work that I've done on myself, I connected a lot of it back to, there was 9/11. Simultaneously, my father had moved away, and these huge experiences of no control. And so that was my, one of my ways of controlling was, I can't control that, but I can control my body.
Nach der Kunst High School geht sie aufs College für Theaterschauspiel. Rivka schreibt dort ihr erstes Stück Rubble, also Schutt, heißt diese 9/11-Geschichte. Inspiriert von den vielen 9/11-Erlebnissen, wie zum Beispiel, als die vielen Papierfetzen aus den Büros der Twin Tower durch den Himmel flogen, über den East River hinweg und in Rivkas Vorgarten in Brooklyn landeten.
In the backyard there was ash, there was pieces of paper that had desk notes on it. And it actually became the first play that I wrote that sort of just like came out of me, is entitled Rubble. Really, as I started writing the characters, it was just this, the image of just like a giant rubble pile, and this child who spoke to the audience, but child was looking for her soul under this pile of rubble.
Es geht um ein Kind, das seine eigene Seele in einem Haufen Schutt und Asche sucht. Eine symbolische Geschichte für Rivka, die sich nach 9/11 erstmal selbst wiederfinden musste. Erst 2012 schafft es Rivka mit einer Therapie, die Wunden von 9/11 zu heilen, das Geschehene zu akzeptieren und vor allem ihre Magersucht zu überwinden, an der sie seit Jahren leidet. I saw the towers in the plains and I'll never be the same, never ever be the same. Auch Himanshu Suri braucht Jahre, um in seiner Musik die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Erst 14 Jahre später liefert er einen Einblick in seine von 9/11 traumatisierte Seelenwelt mit einem ersten Soloalbum. Auch in seinem neuen Projekt Sweatshop Boys geht es um die Folgen des 11. September wie Racial Profiling. Die Sicherheitsbeamten am Flughafen ziehen ihn immer gezielt aus der Warteschlange, rappt Himanshu alias Heems. Der New Yorker sieht sich heute nicht nur als Musiker, sondern Aktivist. Ihm geht es darum, die Verbindung zwischen 9/11 und den politischen Hasstiraden eines Donald Trumps oder die fremdenfeindliche Stimmung, die zum Brexit geführt hat, aufzuzeigen.
Wenn die Lehrer weinen. Matthias Röckel hat Rivka und Himanshu getroffen. Beide gehören zur Generation 9/11. Sonntag jährt sich der Anschlag auf das World Trade Center zum 15. Mal. Wir haben heute schon an diesen Tag erinnert. Den Tag, der alles ändert. Terror und Trost. Danke an Thomas Reintjes, der Jean Mary und Mia getroffen hat. Die eine hat ihren Bruder verloren und die andere hat als Freiwillige am 11. September am Ground Zero den Rettungskräften geholfen. Zu nah dran. Danke an Hannah Ender, die die Reporter Alexander Osang und Anja Reich getroffen hat. Als die Lehrer weinten, Matthias Röckel hat zwei Mitglieder der Generation 9-11 getroffen. Danke dafür. Danke auch an Konrad Woznitzka in der Technik und Vera Pacher online. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Ja, und jetzt muss ich mal kurz von meinem üblichen Text abweichen, am Ende einer solchen Sendung. Jetzt braucht Wolfgang nämlich nochmal Mikrofon, du bist ja noch im Studio. Das ist heute die letzte Sendung für dich, die letzte 100, für Mr. 100 die letzte Sendung. 105 Sendungen gab es bis jetzt, die meisten davon hast du begleitet, unzählige Geschichten hast du ausgegraben, hast sie betreut, mit Reportern einen Feinschliff gemacht, unzählige Interviewgäste organisiert und die Interviews vorbereitet, sodass ein Moderator nur davon träumen kann, und davor hast du federführend diese Sendung entwickelt, konzipiert. Wolfgang, danke dafür, sowieso für alles. Viele Menschen haben unglaublich viel von dir gelernt. Ja, du eine tolle Zeit gehabt hier. Viele tolle Sendungen. Du bist ein toller Kollege und es war eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten an dieser wunderbaren Sendung.
Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also vielen Dank. Vielen Dank alle, die mit mir gearbeitet haben. Und es ist ja nicht meine Sendung allein, sondern man muss viele nennen. Lena Stärk, die Sendung mit mir zusammen entwickelt hat, die damalige Entwicklungsgruppe, in der 10 Leute waren, die Ideen hatten, mitdiskutiert haben, das entwickelt haben. Die Redakteure, die mit mir zusammengearbeitet haben, Daniel Stender, Julia Roche, Niloufar Elhami, die Moderatoren, Paulus, vielen Dank dir,
gerne.
Stefan Beuting, die Techniker, die ich jetzt nicht alle nenne, aber vielen Dank an alle, die großartig und großartiges Engagement immer zeigen. Jede Woche, wir machen das ja immer sehr kurzfristig und es geht immer, dass wir fertig werden und dass es großartige, schöne Geschichten werden.
Du ziehst weiter und ich hoffe du und ich glaube und ich weiß, dass du ganz viel Neues und Tolles dahin bringst, wo du jetzt hingehst. Du kümmerst dich um das große Radio bei unserer Schwesterwelle Deutschlandfunk dann, um das Feature mit. Ganz, ganz viel Spaß dabei und alles, alles Gute.
Vielen Dank. Und ich habe es die Onliner vergessen, die darf ich nicht vergessen.
Die natürlich auch. Die Autoren.
Die Autoren, alle. Die Sachbearbeiter, die dafür sorgen, dass die Leute ihr Geld bekommen. So, jetzt habe ich, glaube ich, hoffentlich alle genannt und hoffentlich
ist niemand halt
böse.
Genau. Der komplette Sender.
Genau, ist auch in dieser Sendung mit dabei. Es ist eine Teamarbeit.
Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Die Radio Wissen 100.
I can't say we became closer, but we gathered more often. Just for support. And we could call each other and just cry because you would just miss them. And this went on for years.
Ich habe mich gefragt, warum tut Jean Marie sich das an? Warum kommt sie an diesen Ort, wo ihr Bruder ermordet wurde? Warum erzählt sie Touristen davon? Aber sie sagt, das habe ihr geholfen, sich von der Trauer abzukapseln. Und es hilft ihr, dass es jetzt das Memorial gibt, wo sie trauern kann, wo sie ihre Trauer dann aber auch zurücklassen kann. Und sie ist froh, dass das Viertel jetzt wieder belebt ist.
There's so much life, there's so much going on now. And TJ was the kind of guy that just went nonstop. He didn't stop for a minute. He was doing everything and anything he could. He loved being down here. So when I think of what's happening here now, I think TJ, he'd be right here with me, doing everything that he could possibly do down here.
Ich war schwer beeindruckt von meinen beiden Protagonisten, und zwar weil sie so unglaublich hart an sich gearbeitet haben. Rivka ist gerade mal 28 jetzt und ist schon durch so viel durchgegangen, und bei Hims ist es nicht viel anders. Hims ist ein Kind indischer Einwanderer, erste Generation, ist total Rap begeistert in New York. Und ich finde es beachtlich, dass er jetzt mit Anfang 30 einfach so einen klaren Plan auch hat, was er daraus macht. Eben ziemlich gute Musik, sehr politische Musik, und nebenbei hat er auch, glaube ich, so einen richtigen 9-to-5-Job, weil er ein sehr schlauer Typ ist.
Ich war 2005 das erste Mal in New York, 4 Jahre nach den Anschlägen, und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meiner Freundin im Reisebüro saß und uns die Dame gegenüber einen Flug anbot, der ganz günstig war für den 11. September. Und ich habe meine Freundin angeguckt und ich meinte, ey, ich fliege nicht am 11. September. Nicht an diesem Tag und nicht nach New York. Meine Freundin, die fand das ein bisschen seltsam, aber dann konnte ich sie überreden, dass wir einen Tag später fliegen. Und dann dieser Moment, als ich mir auch Ground Zero angeguckt habe, das weiß ich noch, dieses riesige Loch mitten in Manhattan, da sind mir echt die Tränen gekommen. Man steht davor und man versteht es nicht. Und dieses Gefühl habe ich irgendwie bis heute. Und als ich meinen Beitrag produziert habe für die 100, kamen mir wieder die Tränen.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.